Das ist Aldente Entertainment.
Wie kommt ein schwedischer Gastarbeiter und wird Manager von Muhammad Ali? Ich meine, das ist schon eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr legitime Frage. Dann sage ich immer, es war ein Satz.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Peter Olsson, Teil 1. Und jetzt geht's los.
Was haben Muhammad Ali, Boris Becker und Joko Winterscheid gemeinsam? Das sind alles Männer, könnte man sagen. Entscheidend ist aber eigentlich die richtige Frage, wen haben sie gemeinsam? Und diese Person ist heute bei mir. Bei mir ist jemand, der Personal Branding schon betrieben hat, als es den Ausdruck, glaube ich, noch gar nicht gab. Hallo und herzlich willkommen, Peter Olsson.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Mittlerweile tue ich mich ein bisschen schwer, dich tatsächlich so ein bisschen einzunorden, was du eigentlich machst und wer du bist. Also was ich weiß, ist, dass du natürlich einen ganzen Haufen auch sehr berühmter Menschen gemanagt hast, dass du mittlerweile aber auch sehr viel mit dem Thema Strategie zu tun hast, dass du auch mit Unternehmern sehr viel zusammenarbeitest. All das kannst du uns heute erzählen, aber vor allem möchte ich ein bisschen von dir erfahren, wer du tatsächlich bist und wie du zu dem geworden bist, der du heute bist, der heute vor mir sitzt.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich bin ja in Schweden geboren, aufgewachsen, war eine ganz liebevolle, ganz normale Familie. Und ich habe, wie jede Schwede, also in der Vergangenheit war es ja so, dass wir alle automatisch Wikinger wurden. Da war ja nicht so schwierig. Wenn das dann out war, dann wurdest du entweder Tennisspieler oder Eishockeyspieler oder Musiker. Und ich habe damals mich in Tennis versucht, war dann auch ein Tennis-Scholarship mit 16 in Amerika. Aber war natürlich nicht längst nicht gut genug. Aber ist im Tennis geblieben. Und dann kam ich damals in sehr jungen Jahren, ich war dann auch in der Marine Corps, also Elite-Soldat-Ausbildung. Und dann habe ich meine Bauingenieurausbildung gemacht, die ich tatsächlich in meinem Leben nie genützt hat. Professionell natürlich hat es mir geholfen, aber und dann rutschte ich damals in der 80er sehr jung in das Bereich Sportmarketing rein. Und ich habe ja in meinem Buch Erkenne dein Talent versucht, weil ich oft die Frage bekomme, wie wärst du Manager von Muhammad Ali oder wie kommst du zu deinem Beruf? Und ich habe dann tatsächlich versucht, ein bisschen aufzumalen, so den Weg, ne, und merkte dann schon nach 10 Minuten, dass das gar keinen Sinn macht, weil so etwas Bescheuertes kann man ja keine vorschlagen, zu versuchen nachzumachen. Ich habe im Grunde genommen nur meine Leidenschaft gefolgt. Ich habe von Anfang festgestellt, ich will mit Menschen arbeiten, ich will gerne verstehen, wie die Talente mit ihrem Talent umgeht, wie die das alles jetzt in ihren komplexen Leben einführt und wie man denn die unterstützen können. Und deswegen war, glaube ich, für mich der größte Glück, dass ich sehr früh erkannt hat, dass ich erstens aus Schweden raus wollte. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll, aber Schweden war mir schon ein bisschen zu klein. Und zweitens wollte ich mit Menschen arbeiten. Und ein Ding führt zueinander. Ne? Ich habe keine große komische Ziele oder unrealistische Träume gehabt, sondern immer ein Ding führt zueinander. Und ich habe immer das getan, was ich liebe.
Wo bist du aufgewachsen?
Also meine Familie kommt ursprünglich aus Nordschweden, aber bin eigentlich mehr oder weniger in Stockholm aufgewachsen. Ein wunderschönes Land, nette Menschen. Damals in den 60er, ich bin ja 1961 geboren, in den 70er hat Muhammad Ali tatsächlich auch einmal zu mir gesagt, das war der Land auf der Erde, wo er der wenigste Rassismus gespürt hat. Das heißt, wir haben damals, das war wirklich Astrid Lindgren-Land, ne? Also das ist genau das Kinderbüllebühn. Emil Lönneberger heißt ja nicht Michel. Pippi Langstrumpf und so. Das war wirklich, wir haben unsere Häuser nicht abgeschlossen, wir haben das Auto nicht abgeschlossen. Es war sehr, sehr liebevoll, sehr bodenständig.
Muss aber kurz einhaken. Michel aus Löhneberger heißt eigentlich Emil?
Ja. Die haben den Namen.
Das erfahre ich jetzt.
Die haben das.
Du zerstörst gerade mein Weltbild.
Ja, die haben das hier geändert, weil das ja Emil und der Detektive gab oder so.
Von Erich Kästner.
Ja, also eigentlich heißt er Emil in Löhneberger. Sorry, ist umgekehrt. Heißt Emil und hier hat er ja Michel in Löhneberger geheißen, oder?
Ja, genau.
Weil Emil gab Emil und der Detektive, ja, genau. Haben sie den Namen geändert. Aber der heißt eigentlich Emil in Löhneberger.
Hör mal, soll einer sagen, man lernt bei diesem Podcast nicht dazu? Ich finde, das ist fundamentales Allgemeinwissen. So fängt es an. Erzähl mir von deiner Familie. Was haben deine Eltern gemacht?
Also, meine Eltern haben sehr, sehr früh geheiratet. Ich hatte letztes Jahr in einem persönlichen Gespräch mit Prinzessin Madeleine von Schweden, hatte ich tatsächlich gesagt, ich muss dein Uropa, muss ich jetzt bedanken, dass ich hier bin. Und dann hat Madeleine gesagt, was? Weil damals in Schweden müsstest du den König anschreiben, wenn du heiraten wolltest unter 18. Und deswegen hat meine Eltern aus Nordschweden der schwedische König angeschrieben, um Erlaubnis zu heiraten. Also die haben sehr, und deswegen hat Madeleine gesagt, oh, Gott sei Dank hat Opa das denn gemacht, aber sonst wäre ich gar nicht da. nee, die haben sehr früh geheiratet. Mein Vater war auch in der schwedische Eliteverband, also Gebirgsjäger war der, und dann war der Ingenieur bei der Telekom, schwedische Telekom. Sehr früh haben sie scheiden lassen und bin eigentlich hauptsächlich bei meiner Mama aufgewachsen in Stockholm. Mama ist die beste Verkäufer. Mama hat Diskotheken gehabt, sie hat eine eigene Modemarke gehabt. Mama, ich würde sagen, alles das, was ich jetzt verkaufsmäßig habe, habe ich definitiv von meiner Mama.
Eine richtige Unternehmerin.
Ja, sie hat das nie richtig umgesetzt, aber sie kann alles verkaufen und sie ist 84 jetzt, geht dreimal die Woche in den Gym, Samstag Zumba, schwarze Pisten. Mama ist nicht zu stoppen.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe zwei Halbbrüder und zwei Halbschwestern. Mhm. Und meine Halbschwester von meiner Mamas Seite, Pernilla, bin ich sehr nah. Pernilla ist jetzt eine der Weltchefs von Mastercard in New York. Also okay. Sie hat nicht den gleichen Papa wie ich. Ich habe ihm gesagt, du hast die Schönheit von Mama und die Intelligenz von deinem Vater.
Okay, bei dir ist es andersrum.
Ich weiß nicht. Ich frage nicht so nach. Aber.
Okay. Sehr schön. Wie warst du in der Schule? Erzähl mal.
Komischerweise war der Schulzeit okay, aber es war nicht so, dass ich da so wahnsinnig viele Memories hatte, weil meine Mama hat mich in eine Privatschule in Stockholm gesteckt, weil sie wollte, dass ich nicht in der Vorort, und da gab es natürlich Kinder von ganz anderen Familien mit ganz anderen Möglichkeiten. Ich habe ja relativ früh mich mein Sport und meine Musik gewidmet. Ich habe ja auch Schlagzeug gespielt. In eine Band in Schweden, wenn ich 14, 15 war. Und dann habe ich ja jeden Tag eigentlich Tennis gespielt. Deswegen war ich nicht so blendend in der Schule. Und haben dann also meine Ingenieursausbildung abgeschlossen. Aber bin nicht an der Uni. Deswegen.
Aber nochmal zur Schule zurück. Gibt es so Momente oder so Erinnerungen an deine Schulzeit, wo du sagst, das hat dich auch ein bisschen geprägt oder das ist wirklich hängen geblieben?
Ja, wenn ich jetzt höre, dass junge Menschen so nach Amerika geht, ne, weil ich dürfte damals, und das erkläre ich auch oft meine Kinder, weil die rufen mich täglich an mit den Handys, jetzt sind sie alle erwachsen, damals musste, und die stören mich dann, also die rufen einfach an und Papa, wie geht's? Ich sage, ist das wichtig? Nö, ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ich sage, Papa ist in einem Meeting. Aber dann sagt er, damals musste ich einen Brief schreiben, also ich musste ein Stück Papier nehmen und dann schreiben, liebe Oma, ich habe Heimweh, ich will nach Hause, ich schaffe das nicht ein Jahr alleine, und dann zusammengeklebt, weggeschickt, und zwei Wochen später kam eine Antwort.
Wo warst du?
In Boston. Und dann habe ich geöffnet, okay. Und dann steht dann, ja, du schaffst das, Junge, und so. Und dann habe ich gesagt, hä? mir geht's blendend, ich komme mir nach Hause. Das heißt, du hast immer diese emotionale Verzögerung. Aber das hat mich extrem geprägt. Also alleine in Boston in einen Private High School, also ein Ivory School, das heißt Noble and Greenough, da hat auch einer der Kennedys, also eine fantastische Schule. Und da habe ich in der ersten Tennismannschaft gespielt, also erste Doppel.
Wo hast du gewohnt dann? Warst du bei einer Pflegefamilie? Oder?
Bei Familien. Du konntest wohnen in der Schule, Boarding, aber meine Mama hat gesagt, nee, ich wohne bei zwei ganz tolle Familien. Und das, der Jahr da mit 16, 17, das hat mir komplett geprägt. Also das, das war der entscheidende
Warum?
Move. Ja, weil alleine weg von zu Hause natürlich, dann dürftest du ja nicht telefonieren. Das hat ja dann $1 pro Sekunde gekostet. Und zweitens oder drittens haben wir natürlich Englisch gelernt. Und in den amerikanischen Schulen lerntest du dann aufzutreten, Vorträge zu halten, dich anders zu präsentieren. Das heißt, diese ganze Spirit auch vom Sport und so, das hat mich extrem geprägt. Das heißt, meine Mama hat nachhinein gesagt, das war ein Riesenfehler, weil ab dem Moment, wo ich zurückkam mit 17, wollte ich so schnell wie möglich raus. Also ich wusste nicht, wie, aber...
Alles war ein bisschen kleiner plötzlich wahrscheinlich, oder?
Ja, war niedlich, alles toll, aber ich habe Schweden geliebt, also ich liebe immer noch Schweden, aber... Ich spürte, ich will aus Abenteuer Welt erforschen, gucken, wie weit ich kommen kann.
Du warst Schlagzeuger. Was für Musik, auf was für Musik bist du gestanden als Jugendlicher? Wer waren deine Idole?
Also, ich habe eigentlich alles gehört, aber so die Entsetzen meiner Mama, weil ich hatte ja dann ja Schlagzeug in der Wohnung gespielt in Stockholm. Den Nachbarn, ich weiß nicht, wie die das mit, da gab es auch keine elektrische Schlagzeuge wie jetzt, wo du mit Kopfhörer so, sondern das war voll aus, volle Pulle Schlagzeug. Und da war leider Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, also Black Sabbath, also das war kein R&B, das war auch kein Funk, das war kein Pop, sondern, aber parallel habe ich immer im Sport immer Supertramp, Earth, Wind and Fire, 10cc.
Ach, du hast einen anderen Musikgeschmack, da bin ich
ja,
Sport getrunken.
Ja, Spiele waren dann eher Rock'n'Roll, das war so The Doors und so. Aber zum Hören, meine Mama hat mich damals mit 17, mit einem Freund mitgenommen, so ein Supertramp-Konzert in Stockholm, okay? Da gab es bei ein Song einen Sonnenstuhl auf der Bühne mit einem Sonnenschirm. Und das war der Cover von Crisis What Crisis. Das war der dritte Album, aber das zweite erfolgreiche Album. Und da saß dann ein Typ mit Sonnenbrille, hat eine Zeitung gelesen, während dieses Song, eine Song. Ungefähr 35 Jahre später sitze ich in der Stuhl mit meiner Lieblingsband. Weil irgendwann habe ich John Halliwell kennengelernt, das ist der Saxophonist. Mhm. Und wir wissen von der Logical Song, einer der bekanntesten Sax-Solos.
Ist nicht irgendjemand gestorben von Supertramp kürzlich?
Ja, das ist Rick Davies, ist ja, genau. Gestorben, hat Krebs leider, ist gerade gestorben, letztes Jahr, glaube ich.
Und du warst im Stuhl.
Und ich habe dann irgendwann John kennengelernt. Und wir wurden sehr enge, wir sind immer noch extrem, der ist einer meiner Bestmen, wo wir geheiratet haben. Also der ist so, dann kam sie auf Europa-Tour, landet in Düsseldorf und dann war der erste Konzert in Halle, weil die dann immer so eine kleine, so 5000 Arena erst und dann gehen sie dann so ein bisschen sich so einspielen und so ein bisschen. Und im Auto sagt dann John zu mir, ich habe mit der Band gesprochen, wir haben entschieden, du sitzt morgen Abend in der Stuhl. Und ich erst so wie ein kleines Kind, boah, geil. Und dann zwei Minuten später sagte er, der hat nur einen Haken. Und ich so, wie bitte? Ja, du sitzt da in Badehose. Und da habe ich gedacht, alle Tourpromoter, AD, ZDF, alle sind da. Kriege ich jetzt ein Sixpack bis morgen? Aber ich sage dann eher nicht. Anyway, wir fahren dahin und denke so, nein, das geht nicht, ich blamiere mich. Denn denk so, die haben das vergessen. Und plötzlich, Olsson auf der Bühne, Olsson auf der Bühne. Dann habe ich gedacht, der Stuhl steht hinter der Kongas. Nee, stand ganz vorne, ganz vorne. Und da habe ich so der leere Halle geguckt, ich kann da nicht sitzen. Das, ich blamiere mich. Anyway, fahren wir zurück nach Köln, Hyatt im Bar, ich warte ab und sage so, hey Jungs, ich kann das nicht. Und die so, hey, das ist eine Ehre. Du sitzt morgen, okay? in Badehose. Und dann habe ich gesagt, okay, aber nur, wenn ich dann in München sitzen darf. Du kannst jeden Abend sitzen auf der Troubadour. Anyway, 2 Wochen später in München war ich mit der 10.000 in der Olympiade, dann waren meine Kinder mit, da habe ich nichts gesagt. So krank bin ich immer. Dann bin ich hinter der Bühne, Licht geht aus, Licht geht an und Papa sitzt in der Stuhl. Und ihr könnt es sehen, 9. Reihe, wie meine Kinder so hochgeguckt hat. Und ich habe dann eine Zeitung gelesen so, und nachher komme ich runter. Also das ist, Muhammad Ali hat immer so mir gesagt, wir müssen Momente sammeln und nicht Sachen. Und ich habe so unfassbar viele, unglaublich schöne Momente, der ich sehr dankbar für bin. Also das hat nicht, weil ich das verdiene oder gut bin und so, sondern ich dürfte diese Momente erleben.
Wunderschön. Sowas liebe ich ja auch. Ich sage auch immer, Erlebnisse kann dir keiner nehmen.
Nee.
Und am Ende summierst du in deinem Leben Erlebnisse. Ja, ja. Und
das Einzige, ist das, was du denn am Ende zurückblickt, ist deine Momente.
Absolut.
Das war ja nicht deine Frage.
Ich habe mir gerade überlegt, du warst wahrscheinlich so Mitte der 70er dann in Boston und hast Tennis gespielt.
Ende, 78, 79.
Also zu der Zeit, in der Björn Borg gerade sozusagen ganz seine große Zeit hatte. Mhm. War das ein Idol?
Also ich durfte ja mit sehr vielen Stars arbeiten und auch 14 Jahre Muhammad Ali, was natürlich einer der größten Sportler aller Zeiten. Aber mein größter Idol kommt ja oft aus dem Jugend, ist tatsächlich Björn, der ein sehr enger Freund geworden ist. Wir waren ja in der gleiche Club damals, nur ich war dann Trainer, aber der war nicht greifbar. Der war nicht, also man konnte nicht mit ihm sprechen. Deswegen war der da. Das heißt, meine größte Idolen sind tatsächlich Björn und Ingmar Stenmark, der
Skifahrer.
Ja, und ich habe meine Frau jetzt letztes Jahr beide vorgestellt. Und sie kannte die natürlich nicht, aber das sind dann meine größten Idolen, die beide. Und ich meine, Björn ist ja wirklich aus vielerlei Hinsicht der Grund, warum Boris Tennis angefangen hat zu spielen, auch Federer und so. Das war ja Björn, McEnroe und Jimmy Connors. Und also wie das jetzt ist, wenn man positiv etwas im Universum manifestieren, das ich irgendwie raus wollte. Dann war ich Trainer in dieser Club, also Salk, das ist der Club da, wo Björn Borger gespielt hat, auch Stefan Edberg, die gleiche Coach. Und dann kam Jimmy Connors und hatte eine Tennisschule in Europa. Und Jimmy war ja dann Nummer 1 mit Connors, mit McEnroe und mit Björn. Und die haben 4 Coaches ausgewählt, mit Jimmy zu arbeiten. Und eine von den 4 war ich.
Oh.
Und deswegen bin ich dann also richtig reingerutscht, damals mit 23, 24. Und die Agentur, die das organisiert hat, saß in Deutschland. Und wo mein Sohn jetzt, mein ältester Sohn geheiratet hat vor ein paar Jahren, dann habe ich gesagt, weil ich kam ja dann nach Mannheim, habe seine Mama kennengelernt und der ist jetzt 40 geworden. Und mit seiner Mama war ich nicht verheiratet. Aber ich kam dann nach Mannheim und habe mich so verliebt und so. Und jetzt kann ich das ja sagen. Ich hatte keine Aufenthaltserlaubnis und auch keine Arbeitserlaubnis. Also ich glaube, man nennt das irgendwie illegale Einwanderer oder so. Also ich hatte keine Basis und nicht ein Wort Deutsch. Also ich habe Französisch in der Schule gehabt. Das heißt, ich habe das alles selbst ohne eine Stunde Unterricht. Deswegen ist mein Deutsch immer noch nicht perfekt. Aber ich habe damals immer, also wenn ich eine Chance bekommen habe, habe ich die genommen. Und das sage ich oft zu jungen Menschen. Ne? Du musst in der Lage sein, eine Chance zu erkennen. Und gestern war ich in einem Investoren-Event, gestern in Mannheim. Da war Oliver Behoff mit und da ging sehr viel um der Golden Goal in Wembley in 96. Und wenn ich Freddy Bobic trifft und so, dann sagt Freddy immer, ja, dein Freund, ne, der hatte Glück, weil es ist wirklich so, weil Oliver war nicht eine feste Stürmer. Das heißt, der Freddy hat gespielt und hat sich verletzt. Und dann 20 Minuten vor Ende, wie wir wissen, oder junge Menschen wissen das nicht mehr, aber 20 Minuten lag Deutschland 1-0 zurück und Oliver wurde eingewechselt. Und macht 1-1. Und dann, gestern ging es darum, der Oliver, das hatte ich dann der, der Talkleiter gestern einen Tipp gegeben, weil er wollte fragen, bitte schließ deine Augen und sag, wie das war. Und dann fragt Oliver, weil der stand mit Rücken zur Tor und der Marco Bode hat zu ihm gesagt, dreh rechts. Und dann ist er rechts gedreht und hat geschossen.
Mit dem linken Fuß.
Weil der wollte eigentlich links drehen. Aber der hat dann gesagt, dreh rechts. Also, und ich sage immer, für mich ist es wenige Karrieren, die du so an 20 Minuten festlegen kann, weil der hat dann die Chance bekommen. Und wenn man sagt, der ist nicht der beste Spieler, spielt keine Rolle. Der hat die Chance bekommen. Der hat nur darauf gewartet. Und wenn die Chance kam, war der bereit, die zu nehmen. Und deswegen sage ich immer, man muss immer bereit sein. Man weiß nicht, wenn der wie viele Chancen man bekommt. Und deswegen haben wir gestern Abend sogar darüber gesprochen. Aber ich kam, wie gesagt, über Jimmy Connors rein in diese Tennisschule und haben alles aufgegeben. Mein Trainerjob, die Wohnung, meine Eltern waren komplett verzweifelt. Aber ich sagte, nee, that's it. Das Schlimmste, was passieren kann, ich falle auf die Schnauze, komme zurück und muss alles wieder aufbauen. Aber nicht eine Sekunde. Und ich weiß nicht, weil das eine dieser Wikinger-Gene noch ist. Weißt du, wenn ich in New York bin und sieht Columbus Square, dann denke ich immer, das ist eine komplette Verarschung. Ericsson war 500 Jahre vor ihm da. Also das muss ja Ericsson Square heißen.
Und Columbus war nie in Amerika. Columbus.
Nee, der hat auch die Warmdusche-Route genommen. Die anderen über fucking Island und Grönland. Und dann hat er gedacht, das ist in Indien. Deswegen heißen die arme Säcke heißen Indianer.
Aber der ist ja eh nur bis zur Dominikanischen Republik gekommen. So fängt es ja schon mal an. Der war ja nie auf Amerika.
Ja, deswegen glaube ich. Ich weiß nicht, weil das irgendwie teilweise so eine, wir sind ja nicht so viele Schweden auf der Welt, aber wir sind sehr gut verbreitet.
Ja, ich habe eine gute Streuung. Mir sind ganz so viele Dinge gerade eingefallen, müsste ich kurz zwischenkommentieren. Ingmar Stenmark, ja, habe ich als kleiner Junge ein Plakat gemalt, weil ich bin in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen. Okay. 1978 war da die Ski-WM, ja, wo er zweimal Gold gewonnen hat. Ja. Dann so an der Strecke stand. Also ich war ein großer Fan von Ingmar Stenmark, obwohl es natürlich auch gute deutsche Skirennläufer gab. Das ist eine. Und zum Bierhof, hey, das ist doch so ein Dreckstor gewesen, dieses 2-1. Aber es gibt kaum ein Tor, das so oft gezeigt wurde. Der Torwart schaut so übel aus dabei. Aber das ist dann so egal, weil es ist die Bedeutung, die dahinter steht, die Story, die dahinter ist. Und es wird auch kein weiteres Golden Goal geben. Nee. Das Einzige, das es jemals gab.
Und weißt du, Dreckstor, wenn du guckst, Gerd Müller und so, ne? Der hat ja sehr viele Abstaubtore gemacht. Ja, stimmt. Hat ja keine verzweifelt, weil das war immer der entscheidende Tore. Ne?
So ist es.
Aber wenn du zurück zu so die Skisport, ich meine, ich habe das auch sehr geliebt und arbeitete dann plötzlich mit der Skiweltcup. Ich war ja Manager von Hubert Strolz, Gold in Calgary, dann Ida Ladstätter, Slalom, Roswitha Steiner, Petra Kronberger, einer der erfolgreichsten österreichischen Skifahrer aller Zeiten, auch Uli Meier, der gestorben ist in Garmisch. Wir hatten nur 5 Rennen bis Karriereende. Und ich war in Hamburg, deswegen war ich nicht bei der Abfahrt. Und da kriege ich plötzlich einen Call, weil der Hubert und der kleine Melanie, der Tochter, saßen zu Hause in Roris. Und ich kann das nicht erinnern, weil der Melanie gesagt hat, weil sie ja die Holzstock getroffen hat und schleudert wieder zurück auf die Piste. Und man sieht schon, dass sie sofort tot ist, weil das hat ja der Halspulsader gerissen.
Ja. Ich hatte eine Radiosendung zu der Zeit in Garmisch. Ich habe einen kleinen Radiosender moderiert. Ja. Und habe nebenher das Skirennen angeschaut. Und das ist natürlich, das war
also, dass du so ein Holzstück trifft, ja, auf eine Piste, die über 1 Kilometer lang ist, der nicht durchgesägt war, was die FIS-Regel sagt. Mhm. Und du werfst dich 100-mal absichtlich an das Ding. Das ist der gleiche nicht wie Schumacher, wenn mit Michael, wir treffen oft Corinna. Mhm. Er kann sich auf den Stein werfen, Es wird nicht es wieder wird passieren. Nicht gelingen. Oder Ayrton Senna ist dieses Metallteil nicht durch die Helm, nur ein bisschen über, nur ein bisschen rechts oder ein bisschen runter, wäre Ayrton noch hier. Also das heißt, es sind so Schicksalsschläge. Anyway, und dann später habe ich dann kurz mit Hermann Mayer gearbeitet, aber das wirst du auch kennen, einer der vier Godfathers auf mein jüngster Sohn, der Linus, ist Andreas Wenzel.
Aus Liechtenstein.
Andi Wenzel auch, ist ja der Einzige, glaube ich, der mit seiner Schwester
Hanni Wenzel
parallel den Weltcup gewonnen hat.
Bruder.
Und Linus hat jetzt tatsächlich Andi Wenzel auch, der ist ja oft gegen Ingmar gefahren, ist einer der vier Patenonkel von Linus, von meinem Sohn.
Ach, wie schön ist das denn? Erst pass auf, bevor wir völlig abgleiten. Ich muss ja hier ein bisschen die Struktur auch
beim. Ja, ja, bitte, bitte.
Wir waren in Boston, du bist zurückgekommen und hast festgestellt, jetzt muss ich woanders hin. Und dann, ich kürze es mal ab, durch deine Tennisentwicklung sozusagen bist du dann nach Deutschland gekommen. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
Ja, ist richtig.
Genau. Wie war das, nach Deutschland zu kommen für dich?
Ich bin dann von Stockholm nach Mutterstadt. Also ich glaube, eine größere Kulturschock ist sehr schwierig. Also
ist das Mutterstadt?
Mutterstadt ist ein kleiner Ort südlich von Mannheim.
Okay.
Mhm. An der Weinstraße, glaube ich. Mhm. Anyway, und was auf der einen Seite gut war, weil ja keiner da Englisch gesprochen hat. Absolut null. Also das war nur Deutsch. Also die Leute haben nur Deutsch gesprochen. Und wo ich dann versucht habe zu erklären, so, wo wohnst du denn jetzt? Habe ich immer Mother City gesagt. Mutterstadt. Mother City. I wohne in Mother City.
Aber sag mal, aber ich dachte, ein Scherz. Willst du die große, weite Welt hinaus und landest in Mutterstadt?
Ja.
Das muss doch eine Enttäuschung sein.
Nein, es war keine Enttäuschung, weil ist dazu gekommen, und das ist ja das, was ich jetzt versucht, sehr viele junge Menschen, aber auch Unternehmer, der Personal Brand weiterzugeben. Wie wichtig das ist, auch in den KI-Zeiten jetzt, dass wir mehr an unsere Persönlichkeit arbeiten, ne? Dass wir mehr nach vorne kommt, dass man authentisch ist und nicht versucht, etwas sein, was man nicht ist. Aber diese ganze Jimmy Connors-Ding wurde geleitet von einem Kanadier, der einer der besten Eishockeyspieler der Welt war früher.
Wayne Gretzky etwa? Oder?
Nein, nicht Wayne Gretzky. Der heißt Ron Andruff und Ron hat damals bei MSC in Mannheim gespielt, war Torschützenkönig, also deutscher Meister. Mhm. Aber davor hatte dann für Montreal Canadiens drei Stanley Cup gewonnen, hat für Team Canada gespielt.
Wie hieß der?
Ron Andruff. Der war einer, die.
Das muss ja dann auch die Zeit gewesen sein, wo Mannheim gegen SC Rissersee im Finale gespielt hat.
Das war 80, 81, genau. 82.
War ich dann auch im Stadion.
Ja, also ja, klar. Da musst du gucken, Ron Andruff war ja Center und Torschützenkönig. Und das Geile war, dass die haben ja damals gespielt ohne Helme. Der hatte 40 Nähten, also in das USA, in USA. So, der hat dann 40 Nähten im Gesicht pro Saison, so grundsätzlich vorher. Also bei einer DL haben die dann mit Helme gespielt. Aber der hat mich dann getroffen. Ich kam dann, 84 war das, hatte ich Tennis gespielt in der Sommer an Stanford Universität in Kalifornien, also mit den Trainern. Und es war die Olympische Spiele in LA, 84. Ne? Mhm. Und ich kam dann zurück und begegnete dann Ron. Und nach zwei Wochen hat der zu mir gesagt, gib alles auf, du kommst und arbeitest für mich in meiner Agentur jetzt.
Der hatte was für eine Agentur?
Eine Sports-Marketing-Agentur. Mhm. Damals, was es in den 80er die Großen dann erst gestartet haben. Es gab IMG mit Mark McCormack, es gab ein paar. Und das heißt, ich bin dann zu dieser Agentur zu ihm und er hat gesagt, in Mutterstadt. Der saß in Mutterstadt. Der Grund war ja, weil der in MSC gespielt hat früher. In Mother City. In Mother City. So deswegen sind wir dann nach Mannheim. Und dann, das war 84 und 86 sind wir dann nach Amsterdam gezogen, die Firma. Und dann haben wir uns getrennt und dann bin ich nach Österreich und da habe ich mit der Skiweltcup gearbeitet. Hm? Und dann kriegte ich...
Das war alles Verbindungen? Du hast die Leute praktisch kennengelernt und irgendwie hat sich das immer weiterentwickelt. Also, wie kommt es dazu?
Ja,
da habe ich für den G-Belt-Cup gearbeitet oder so, aber klar, man ist in dem Sportbereich und das ist ja auch eine kleine Bubble.
Ja.
Und irgendwie hast du dann die Connections dann auch gemacht.
Ja, ich habe gestern in der Gruppe in Mannheim und heute Vormittag mit meinem jüngsten Sohn gesprochen, der jetzt so Bewerbungen so macht und sagt, du musst verstehen, dass Papa nicht einen einzigen Job in meiner ganzen Karriere von einem Headhunter. Ich halte von Headhunter nichts, absolut nichts. Und es gibt eine neue Studie von Harvard, die sagt, dass die meisten Business und Verkäufer 85% über Referral geht. Das heißt, jemand schlägt dich vor. Das heißt, ich bin nur von einem zu einem anderen, weil jemand gesagt hat, Peter ist gut und die haben mich gesehen und haben mitgenommen. Und jetzt kommt der größte Beweis dafür, weil heute ist leider jeder Mensch ein Coach. Also das ist, du hast Kurse in LinkedIn und Instagram, bietet Leute dir Kurse an, wie du Millionär wirst nächste Woche oder irgendetwas anderes, was für mich kriminell ist, weil diese Menschen, die das oft anbietet, also wenn ich jetzt über Tennis spricht oder über Fußball, dann habe ich mit Franz Beckenbauer gesprochen oder Otmar Hitzfeld, die ich 15 Jahre gemanagt hat. Das heißt, ich spreche dann mit jemand, der weiß, wie es geht. Nicht einer, der es gegoogelt hat oder ChatGPT gefragt hat. Das heißt, ich habe immer dann mit den Leuten, deswegen ist das, wenn ich versuche, etwas weiterzugeben, nenne ich das immer Real-Life-Coaching, weil ich da so eine Anekdote erzählen kann. Weil ich kriege oft die Frage, wie kommt ein schwedischer Gastarbeiter und wird Manager von Muhammad Ali? Ich meine, das ist schon eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr legitime Frage. Dann sage ich immer, es war ein Satz. Das war ein Satz. Und natürlich mache ich das so ein bisschen dramaturgisch, aber ich sehe, wie die Leute denken, so, wie kann das ein Satz sein? So, dann erkläre ich das, dass der Alice nicht in Europa etwas gemacht hat, ohne Franz Beckenbauer anzurufen.
Die kannten sich aus New York wahrscheinlich, oder?
Die kannten sich aus New York. Mhm. Und deswegen wurde ich lange teufelswild, wie Deutschland mit Franz umgegangen ist. Also das ist einfach schämend, wie sie mit Franz ihm die Schuld für die WM und irgendwann einer der schönsten Events 2006, die erste Mal Deutsche wieder Fahnen wehen dürfte seit der 40er. Und ihm die Schuld zu geben, ne, was Franz für Deutschland gemacht hat. Und das ist eine meiner größten Mentoren. Und die Alice hat dann Franz angerufen damals und gesagt, wir brauchen dringend einen Manager für Mohammed in Europa, aber hauptsächlich in Deutschland, weil wir haben sehr viele Fans da und wir haben viele Opportunities. Mhm. Und der Franz sagt, jo, der Peter macht das. Es war tatsächlich ein Satz. Und dann habe ich natürlich die treffen müssen und so. Und jetzt kommt's. Klar war ich in meinem Business gut. Aber es gibt andere Manager, die genauso gut sind. Aber der Grund war nicht deswegen, sondern Franz gesagt, Peter hat Werte, Peter kannst du vertrauen, Peter ist loyal, ne? Peter hat Respekt und so weiter. Das heißt, die persönlichen Werte sind das Ausschlaggebende.
Und wie hattest du den Franz Beckenbauer kennengelernt damals?
Über Fußball, weil ich ja Randstad 1 Fußball aufgebaut hat vom ersten Tag. Ich war ja Rand-Marketing-Chef. Ich bin ja 92 mit Rainer Beckmann von Köln. Der war bei WDR, hat Sport im Westen. Und plötzlich wurde der Premiere-Chef, also von der erste Pay-TV-Kanal-Ansatz. Und relativ schnell dann von Dr. Axel Meyer-Wölden, der auch eine meiner Mentoren war. Der Axel hat dann geholfen, dass Randstad 1 Fußball bekommt. Und dann haben die mich mitgenommen. Riesen Widerstand von der Verkaufsabteilung von Sat 1 damals, weil die sagten, was sollen wir mit einem Sponsor, Fritze und so weiter. Und der Gott sei Dank hat Werner Klatten und auch der Reinhold gesagt, nee, Sonderwerbeformen ist etwas anders.
Reinhold Beckmann oder wer war das?
Reinhold Beckmann, ja, und okay. Werner Klatten war ja damals der Geschäftsführer von Sat 1. Sagt er, nee, das ist Sonderwerbeformen und das ist eher Marketing und Sponsoring und nicht Werbeseitenverkauf. Und da haben sie mir die Chance gegeben und da war ich ja 8 Jahre Chef von Randstad 1 Fußball, was eine der erfolgreichsten Sportsendungen in Deutschland.
Das war die Zeit dann, wo Kerner und Welke... Und
also der, ja, Welke kam später, aber die erste Sendung, der Johannes B. Kerner, kam tatsächlich von Freier Sender Berlin, vom Radio, und hatte gar keine Fernseherfahrung. Dann hatten wir Werner Heinz, dann hatten wir Jörg von Thora, Reinhold, und dann waren natürlich 20, 30 andere Leute. Aber eine wunderschöne Zeit. Und dann, das Ganze wurde ja koordiniert von ISBR, das war der rechte Firma, 50% Springer, 50% Kirsch. Mhm. Und da wurde ich dann, war ich in der Geschäftsleitung. Also ich war einer der Chefs von ISBR. Wir haben ja 1 Milliarde für die Bundesliga-Rechte damals bezahlt. Und da hatten wir auch den Compact Grand Slam Cup, das 6-Millionen-Dollar-Tennis-Turnier hier in München in den 90er, da war ich auch 7 Jahre Marketingchef für das Turnier.
Wie viel hast du denn parallel eigentlich gemacht? Ich komme kaum noch hinterher. Also, um es nur kurz zusammenzufassen. Ja. Also erstmal warst du in Mother City, haben wir gelernt. Mhm. Dann hast du
Amsterdam.
Dann hast du für den DSV oder für den Weltcup einfach gearbeitet? Nee,
für eine Agentur, die Skifahrer unter Vertrag hatte. Ja, okay. Also das war in Österreich.
Okay.
Und dann zurück nach Köln. Ich wollte nicht, das war 89, ich wollte nicht zurück. Ich wollte eigentlich mit Björn Borg Design Group arbeiten in Monte Carlo. Björn hatte eine eigene Fashion-Linie damals. Und ich war sehr weit in die Gespräche und dann hat das nicht geklappt. Und dann bin ich tatsächlich so Wigge Data. So Wigge ist einer der großen Fernsehproduktionsfirmen. Mhm. Und da war ich der erste Marketingchef und hat DTM weltweit vermarktet.
So, Motorsport machen die doch ganz viel auch,
ne? Wir haben sehr viel Motorsport damals gemacht, Nürburgring und so weiter. Aber wir haben die ganze DTM gemacht. Mhm. Und dann war ich tatsächlich in Köln in Frechen. Mhm. Und ich musste dahin, weil da habe ich dann meine erste Ehefrau kennengelernt, wo ich 18 Jahre verheiratet war. Die erste Mutter ist von meinen 3 jüngsten Kindern. Und dann habe ich Reinhold Beckmann kennengelernt, wie gesagt. Und dann bin ich irgendwann dann von Wigge weg und dann bin ich in Hamburg. Und in Hamburg haben wir dann Landsat 1 Fußball produziert, in Studio Hamburg-Gelände.
Okay, also so war
dann praktisch... Dann warst du 92 und dann 93 wechsle ich dann von Hamburg nach München, weil ISBR hier saß. Es sei seit 93 oder 94 war ich dann in München.
Ah, okay. Jetzt bringe ich es so langsam.
Um ein bisschen zusammen. So abzukürzen.
Genau, okay.
Ja, ich habe gesagt, ich rate keine, das versuche nachzumachen.
Wie so ein Slalomfahrer, der sozusagen von Tor zu Tor fährt und alles.
Von Berg zu Berg, ja.
Ja, das ist so spannend und so interessant. Also, dieses Thema Menschen vermarkten klingt irgendwie komisch, finde ich. Findest du nicht? Das ist so wie, ich stelle dich ins Schaufenster. Hm. Das ist es ja nicht. Nee. Sondern du hast eine ganz andere Philosophie, glaube ich, wenn du Menschen unterstützt in dem, was sie tun. Magst du das mal kurz beschreiben?
Ja, viele denken, du maximieren der Einkommen, die Monetarisierung. Ne? Also das heißt, aber am Anfang war das so, dass ich natürlich mit fertigen Stars gearbeitet habe. Ne? Das ging dann um die dann, also der erste richtige große Klient war Oliver Bierhoff. Und wenn ich nach Deutschland kam, bei der Skifahrer vorher war ich ja ein Teil einer Agentur. Aber in dem Moment, wo ich mit Oliver angefangen hat zu arbeiten, war ich sein Berater, sein Person, seine Vertrauensmensch. Und der war ja dann in Udine und dann war es in AC Milan und dann war der dann
Torschützenkönig auch in Italien.
Torschützenkönig in Serie B, in Serie A. Mhm. Und dann haben wir gestern darüber gesprochen, dass ich immer noch der kleine Serviette haben, wo wir im Flieger von München nach Frankfurt, weil wir damals den Vertrag mit DFB gemacht hat, was so das Sommermärchen führt, also wo Jürgen der Trainer übernommen hat und Oliver wurde Manager des DFBs, wo er 18 Jahre war.
Wie kam's dazu? Also Oliver, hast du irgendwann mal kennengelernt, logischerweise?
Kann ich auch sagen.
Wie kam es dazu, dass er sozusagen dein erster großer Klient
Also der, wurde? Der wie gesagt, es fällt immer wieder zurück auf deine globale Netzwerk, ne? Also die Freunde, die du hast. Mhm. Ich kriegte einen Tag nach dem EM-Finale einen Call von Toni Pichler, das war der Manager von Salzburg, wo Oliver ja gespielt hat, vorher nach Italien ging. Und er war ja auch Torschützenkönig in Österreich. Mhm. Damals war es nicht Red Bull. Also die österreichische Liga war gar nicht so gut. Hansi Müller hat gespielt mit uns in Innsbruck und so, aber es war eigentlich nicht annähernd.
Mario Kempes in St. Pölten.
Kempes hat in Pölten gespielt?
Ja.
So cool. Und dann hat der Toni Pickle mich angerufen und gesagt, du kennst Oliver Bierhoff? Ich sagte, ist schwer, ihn nicht zu kennen. Er sucht einen Manager. Hast du Lust, mit ihm zu sprechen? Und ich natürlich sofort. Und bin dann nach Italien in der Trainingslage von Udine. Und ich hatte dann gedacht, so italienische Liga mit AC Milan und
Juventus. Und das war damals so. die heilige Liga. Das
ja, war, ja. Das und, war die aber Spitze. Udine war so eine mittelmäßige Mannschaft. Der hatte so ihn in eine kleine Dorf da mit Holzspritzen. Anyway, wir haben uns sofort gefunden und sofort verstanden. Weil ich habe dann natürlich sofort gesehen, dass der Oliver damals für mich der Vertreter der neuen Generation von Spielern. Weil der Papa Vorstand, BWL-Studium und 4 Sprachen. Also es war, also alle Spieler sind toll und alle haben, so, die sind in erster Linie Fußballspieler.
Weißt du, was du aber meinst? Der wirkte nie wie ein Fußballer.
Nein, aber wie Oliver, der Oliver konntest du extrem gut vermarkten. Und ich wollte ja da immer einen neuen Standard setzen.
Deine schönen Haare hast du vermarktet, das weiß ich noch.
Also ich habe so, du musst nicht pushen, weil ich habe so jede diese Ding ein Anekdote. Also wenn ich jetzt der Shampoo
Ding. Schwarzkopf war das, glaube
ich, oder? Nein, das war L'Oreal.
L'Oreal,
okay. Also pass auf, das ist insofern interessant, weil es auch ein bisschen erklärt, wie ich immer gedacht habe. Meine Spieler hatten nie Logos an der Körper, okay? So, dann war ich in Paris mit McCann Erickson. Und es ging dann um den L'Oreal-Deal, okay? Dann haben die Kreativen in Paris gesagt, er muss in die Dusche und so. Und ich sagte, er geht nicht in die Dusche. Und die so, er muss duschen. Ich sagte, er geht nicht in die Dusche. Wir haben genug Probleme, dass Oliver alle Werbeverträge hat und die anderen Spieler nicht. Und wenn er auch noch dann in der Dusche steht und ich bin so schön, dann brechen sie seine Knochen. Und ich so, ja, aber du bist keine Kreative, du hast keine Ahnung. Sorry, dann machen wir den Deal nicht. Und by the way, darf ich eine dumme schwedische Frage stellen? Sieht nicht alle Shampoos in der Dusche gleich aus? Also erst nachher, wenn der Haar trocken ist, kann man sehen, das glänzt mehr oder so, oder? Da habe ich die gepackt. Anyway, wir haben den Spot gemacht, ohne Dusche. Das ist in 8 Länder, das war einer der größten Deals, weil es in 8 Länder gelaufen, weil in den Ländern, wo er nicht so bekannt war, Spieler, ist er als Model gelaufen.
Nein.
Und wir hatten dann den Deal. Jetzt kommt's. Ich habe ja alle diese Partnerschaften gemessen, weil ich halt gesagt, das sieht gut aus, wir kriegen Geld und die Kampagne läuft. Sagt, nein, ich will wissen, wie es gelaufen ist. Ist das gut oder schlecht? So. L'Oreal.
Performance wissen wollen.
L'Oreal, ja, aber dann kann er ja den Preis erhöhen. Wenn er sagt, der funktioniert. So, ne? Anyway. L'Oreal El Vital mit Oliver Bierhoff ist dann auch 3 oder 4 Jahre gelaufen. 20% Umsatzsteigerung. Und jetzt kommt's. Warum? Weil die Frauen die Shampoos kaufen für die Männer. Und die Frauen haben Oliver sehr gemocht. Danach kam dann El Vital L'Oreal mit Schumacher. Der Schumacher-Kampagne war 20% unter Vorjahresergebnis. Das heißt 40% Unterschied zu Oliver, weil die Frauen nicht so auf Michael steht und auch nicht so auf Formel 1 damals. Und deswegen siehst du die Unterschiede. Also Oliver hat extrem gut funktioniert. Man war rhetorisch gut. Es war immer pünktlich, sehr professionell alles. Und wir hatten 27 Werbeverträge. Das ist, da bin ich sehr stolz drauf, das ist immer noch der Rekord. Also der Einzige, der mehr hatte, war Franz Beckenbauer. Aber Franz ist eine Ikone, ist eine Legende. Deswegen kannst du nicht vergleichen. Deswegen wurde ich ja auch, ich glaube 2004 oder 2003, Manager des Jahres in Deutschland, Sportmanager des Jahres, wegen der Vermarktung von Oliver.
Ja, und zu Recht, möchte ich sagen. Das ist das. Also den hast du dir jetzt nicht umsonst verdient, diesen Titel. Und als war sozusagen Oliver war dann sozusagen ein Gamechanger dahin, weil du gesagt hast, okay, jetzt stelle ich mich neu auf, jetzt erfinde ich mich neu. Wie war das?
Also ich habe mit Oliver Behoff angefangen und mit Köpke, Andreas Köpke, der auch ein Patenonkel ist von meinem Sohn. Aber ich habe gesagt, ich habe einen Stürmer und einen Torwart, weil du kannst nicht zwei Stürmer vermarkten. Das geht nicht, sondern du hast also einen Torwart und einen Stürmer. Und ich habe dann gesagt, ich fange mit dem an und versuche einen guten Job zu machen. Und wenn ich einen guten Job mache, dann werden die anderen zu mir kommen oder ich kann an die Leute rangehen, die ich gerne mitarbeiten wollen. Und deswegen habe ich ja damals mit Fußball angefangen. Relativ schnell ist ja klar, dass die Unternehmen Persönlichkeiten brauchen. Das muss nicht ein Fußballer sein, das kann auch ein Musiker sein oder ein Entertainer. Und dann habe ich gesagt, sondern die wollen einfach nur die Persönlichkeit. Und da habe ich dann in Musik, weil eigentlich ist Musik meine größte Leidenschaft, obwohl Musik sehr schwierig ist, ist ja subjektiv. Wenn Oliver ein Tor macht, ist er der Held. Fragt keiner nach. Aber Musik sagt, mag ich nicht. Und dann kam Musik, der mit Sascha. Dani Sahne-Werbung mit Sascha und so, die ich gemacht habe. Dann auch
mit seinem alter Ego, mit dem Rock'n'Roll.
Dick Brave. Das war danach, finde ich mega. Ich liebe Sascha. Ja. Aber das war davor. Da war der ja so ein Teenie-Singer war es am Anfang. Und dann war ich bei Josef Andorfer, früherer Sat.1-Chef, der dann RTL 2 gemacht hat. Und dann war ich in Bavaria Studios und der hat gesagt, ich habe jetzt in die MIPCOM, also die Fernsehmesse in Cannes, habe ich ein Format gekauft aus Australien. Keiner wollte das haben in Deutschland. Ich habe es gekauft, das heißt Pop Idol. Und da machen wir so ein Casting und da kommt so ein Girlband raus. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe gesagt, nö, das wird nichts. Also ich glaube nicht dran. Sagte, hey, dumme Schwede, hör es gut zu. Ich habe Bravo TV, The Dome. Ich mache 5000 Trailer. Und ich so, okay. Gott sei Dank, weil wenn du zurückguckst, ist No Angels und Bros ist die einzige Band. Ich habe 11 Werbedeals. Ich glaube, wir haben 6 Millionen Alben verkauft. Das sind die einzige Bands. Heute geht's nur um Bohlen, das geht nur um Heidi Klum. Da kommt ja nie etwas raus. Aber die waren ja extrem erfolgreich. Und die Mädchen haben auch viel Geld verdient. Das heißt, ich war die ganze Zeit mit No Angels und dann auch Broses bis Monrose. Wurde ja von der Zäsur TV jetzt von Holger her produziert in München. Aber Gott sei Dank hat er mich da überzeugt. Ich liebe den Mädchen immer noch, Kontakt zu dem. Und dann habe ich kurz mit Nena gearbeitet. Also das heißt, Musik habe ich...
Wann hattest du mit Nena zusammengearbeitet?
Nena war 2004, 2005. Und wir haben da so eine Autowerbung gemacht mit einer Cabrio, die sofort ausverkauft war. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle, sehr exzentrische Frau, aber eine ganz, ganz tolle Frau. Also ich habe auch parallel zu dieser tollen, habe auch viele beratungsresistenten Klienten gehabt, also die sehr schwierig waren. Aber das Schöne ist ja, dass keine von dem gleich ist. Ne? Das ist der gleiche, wenn du unterschiedliche Projekte hast, ist das die gleiche Werkzeuge. Aber jeder Projekt ist anders, jeder Mensch ist anders.
Gab es denn auch bekanntere Menschen, die du abgelehnt hast, wo du gesagt hast, es tut mir leid, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten?
Ja, es gab, je mehr Erfahrung, je länger ich drin war, je mehr habe ich natürlich mehr Wert gelegt, wie ein Mensch sich auch benimmt. Ne? Also hat jemand verdient, diese Talent zu bekommen oder benimmt es sich jetzt ganz schlecht? Also weißt du, wenn mein Problem war, dass ich sehr viel, also 14 Jahre lang rund um Muhammad Ali war und ab und zu mit Franz. Und die haben jede einzelne Fan begrüßt, jede einzelne. Und du musst dir vorstellen, bei Franz, jeder hatte irgendeinen Kommentar, so 74, so 90, so Bayern. Das heißt, der hat alles angehört. Und Mohammed mit seinem Parkinson hat jeder einzelne Fan einen unterschrieben. Und oft habe ich dann mit jungen Schauspielern oder Sportler, die so arrogant, unhöflich so die Fans umgegangen ist, wo ich dann einfach nur Kopf geschüttelt hatte und sagte, sorry, aber du kannst nicht für die Talente, die du bekommen hast, hast du von Universum, von Gott, von irgendjemand anders, Buddha so oder deinen Großeltern, aber Faktum ist, du hast ein Turnier oder einen Film gemacht und du benimmst dich wirklich so unwürdig. Alle die, die sich schlecht benommen hat, verschwindet auch. Also die sind nicht mehr da. Weil eine Mohammed wird immer als Legende leben. Ein Franz wird immer da sein. Ne? Also das spielt dann immer zurück. Deswegen habe ich bei den Leuten, ich habe nicht so viele Leute ablehnen müssen, weil ich das nie so weit kommen haben lassen. Also wenn ich merkte, dass es nicht, dann bin ich sofort weggeglitten.
Und im nächsten Teil?
Die haben alle eine offensichtliche Talent und eine versteckten. Und der versteckten kommt nur raus in das richtige Umfeld.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Noah Hugo und Daniel Müller. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Daniel Müller.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.